Wir werden miteinander heute Abend über das Thema reden, Evangelisation. Jawohl, das geht schon mal nicht. Genau. Jetzt. Wir werden miteinander reden über das Thema Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Es wird ein geballter Abend sein, das ist klar. Geht nicht anders. Innerhalb von gut einer Stunde werde ich Ihnen ganz, ganz viele Informationen mitgeben. Vielleicht können Sie auch das ein oder andere aufschreiben. Es wird, wenn es geht, auch aufgenommen. Man könnte theoretisch das auch nachhören und dann könnte man mich ja unterbrechen im Hauskreis. Wäre ja denkbar. Aber das liegt ein bisschen bei Ihnen. Ich werde Ihnen zunächst einmal einige Zusagen zeigen, die uns Jesus Christus gegeben hat im Blick auf Mission, im Blick auf Evangelisation. Im zweiten Punkt werde ich Ihnen zeigen, wie hat sich das ausgewirkt in der Apostelgeschichte. Sie kennen ja die Apostelgeschichte inzwischen sehr gut, sind wahrscheinlich etwa bei Kapitel 8 oder 9 angelangt. Ja, das weiß ich, weil ich bei 9:32 weiterfahren werde in anderthalb Wochen. Im dritten Teil werden wir dann miteinander anschauen, wie haben die ersten Christen evangelisiert. Und im vierten Teil, welche Voraussetzungen müssen wir mitbringen, dass wir wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren können. Also es geht hier um die Vollmachtsfrage. Ich hoffe, Sie haben Sitzleder. Ich empfehle Ihnen übrigens, sich so hinzusetzen, dass Sie gerade sitzen mit dem der Lehne am hinten, dann geht es fast besser. Steigen wir mal ein, zunächst einige Zusagen über Evangelisation und Mission. Es ist sehr interessant, dass wir ja in allen vier Evangelien einen sogenannten Missionsbefehl haben. Und der Missionsbefehl hat immer auch eine Verheißung, oder fast immer. Der bekannteste ist Matthäus Evangelium Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. Jesus sagt hier, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Was mich an diesem Missionsbefehl total fasziniert, ist, dass er umrahmt ist von zwei wunderbaren Verheißungen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Und er schließt den Missionsbefehl und sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn Sie also ganz sicher sein wollen, dass Jesus mit Ihnen ist, müssen Sie missionarisch, evangelistisch aktiv sein. Natürlich ist auch mit Ihnen klar, wenn Sie das nicht sind, aber diese Zusage steht im Zusammenhang der Evangelisation und der Mission. Also wenn Sie ganz sicher sein wollen, dass Jesus mit Ihnen ist, dann seien Sie wirklich missionarisch aktiv oder umgekehrt. Wenn Sie missionarisch aktiv sind, können Sie ganz sicher sein, dass Jesus mit Ihnen ist. Dann im Markus-Evangelium lautet der Missionsbefehl folgendermaßen, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das ist der Missionsbefehl. Und dann folgt wieder eine Zusage. Jesus redet hier nämlich von den mitfolgenden Zeichen, die kommen werden, wenn wir missionarisch aktiv sind. Er sagt, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. Und dann kommen vier Dinge. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Diese Zusage macht Jesus im Zusammenhang der Evangelisation. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat, bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet seid. Hier diese Kraft aus der Höhe ist klar, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich meine, das ist schon unglaublich, wenn man sich das einmal bewusst ist. Genauso wie der Vater im Himmel Jesus gesendet hat, so sendet uns Jesus jetzt in diese Welt. Das würde ja schon genügen. Aber dann sagt Jesus, empfangt den Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Paulus hat es folgendermaßen erlebt. Er schreibt im 1. Thessalonicher Brief, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wie wurde diese Kraft des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte sichtbar, in der Evangelisation? Was waren die Auswirkungen, wenn man in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisiert hat in der Apostelgeschichte? Ich würde mit Ihnen am liebsten heute Abend jetzt einfach die Apostelgeschichte durchlesen. Aber eben, Sie haben ja den großen Vorteil, dass Sie sich seit Monaten mit der Apostelgeschichte auseinandersetzen. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie schon ganz viel entdeckt haben, wie Sie evangelisiert haben und wie der Heilige Geist gewirkt hat. Ich möchte einige Punkte herausgreifen. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir Pfingsten. Die Jünger bekamen den Heiligen Geist und dann hielt ja Petrus eine gewaltige Predigt, nämlich die Pfingstpredigt. Und nachdem er gepredigt hatte, heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 37, als die Menge aber das hörte, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und dann erklären das die Apostel, sie sagen, kehrt um, lasst euch taufen, bekennt eure Sünden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und sie wissen, 3000 Menschen haben sich an diesem Tag für Jesus entschieden. Also unglaublich, da ist etwas passiert. Petrus predigt, bitte, war ein ganz normaler Mensch wie Sie und ich. Er predigt und sein Wort trifft so tief in die Herzen hinein, dass sich 3000 Menschen für Jesus entscheiden. Wenn wir die Apostelgeschichte weiter durchlesen, dann ist das fast immer eine Erfolgsgeschichte. Also man spürt, wie viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 11, das heißt, sagt die Bibel, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Eine große Zahl. Oder Apostelgeschichte 12, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Oder von Stephanus wird gesagt, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Also wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann fällt uns einfach auf, da ist etwas passiert. Da sind Menschen zum Glauben gekommen und nicht nur wenige, sondern sehr, sehr viele. Sogar dort, wo wir den Eindruck haben, der Einsatz von Paulus war ein Misserfolg, war ein Flop, sogar dort ist erstaunlich viel geschehen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 17. Paulus ist in Athen und das ist ein Text, der uns immer wieder gut tut, weil wir merken, okay, Paulus hatte auch nicht immer Erfolg. Und dann sehen wir unseren Misserfolg und unsere Schwachheit und wie wenig wir bewegen. Und dann nehmen wir gerne Apostelgeschichte 17 zum Vorbild. Und es ist keine Frage, es war ein Flop, was Paulus dort erlebte. Und trotzdem kamen erstaunlich viele Leute zum Glauben. Es heißt hier nämlich im Vers 34, doch einige schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrates und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Wie viel waren das? Nun, wir wissen es nicht genau, aber es waren vielleicht 5 Leute, vielleicht sogar 10, vielleicht 15. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, wir würden auf dem Marktplatz in Efretikon einen Einsatz machen und es würden sich in einem Einsatz 5 Menschen für Jesus entscheiden oder 10 Menschen oder 15 Menschen. Also wir würden das sofort der ganzen Welt erzählen. FEG.ch, Aufbruch in Efretikon. Es war aber ein Flop hier. Also das ist wirklich auffallend. In der Apostelgeschichte, und das ist die erste Auswirkung von Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, es bewegt sich etwas. Es kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus, es bekehren sich Menschen und Menschen werden für Jesus gewonnen. Eine zweite Auswirkung von Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes ist, dass Christen Freimut haben, das Evangelium zu predigen. In Apostelgeschichte 4, Vers 31 sagt die Bibel, die Gemeinde oder die Christen redeten das Wort Gottes mit Freimut. Nun ist es interessant, im Griechischen steht hier das Wort Paresia. Als Luther seine Bibelübersetzung machte, wir sind ja im Jahr der Reformation, als Luther seine Übersetzung machte, kam er zu diesem griechischen Begriff Paresia. Und es gab keine deutsche Entsprechung, es gab kein deutsches Wort. Also dieser Begriff Freimut ist eine Wortschöpfung von Luther. Und zwar hat er auf der einen Seite das Wort Freiheit genommen und er hat auf der anderen Seite das Wort Mut genommen, hat das zusammengetan und daraus kam dieser Begriff Freimut. Freimut ist nichts anderes als die innere Freiheit zu haben, das Evangelium den Menschen zu sagen. Und jetzt ist es sehr interessant, die wenigsten Christen haben von Natur aus diesen Freimut. Also natürlich, es gibt schon manche Christen, die haben das. Das sind entweder die Frischbekehrten, die da noch so in der ersten Begeisterung sind, oder manchmal sind es auch so ein bisschen die Dampfwalzen. Also diejenigen, die wenig Empathie haben, einfach losschießen und so weiter, die sind oft sehr frei. Aber interessanterweise, die meisten Christen haben eher keinen Freimut. Sie sind eher gehemmt. Im Grunde genommen ist das ja eigenartig. In der Schweiz kann uns nichts passieren. Überlegen Sie einmal, weltweit werden Tausende und Abertausende von Christen wegen ihres Glaubens verfolgt. Manche sterben als Märtyrer. Wir können in der Schweiz alles sagen, es kann uns nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, man rümpft ein bisschen die Nase und sagt, ja, jetzt bist du auch so fromm, ein bisschen antiquiert und hinterwäldrisch und so weiter. Aber mehr kann doch nicht passieren. Und trotzdem sind wir enorm zurückhaltend. Es ist interessant, Menschen mit anderen Weltanschauungen, die reden. Haben Sie schon mal Esoteriker beobachtet? Wenn Sie irgendein Wehwehchen haben oder irgendein Leiden, die kommen mit ihren Tipps. Yoga wäre vielleicht gut, Reiki wäre gut, Homöopathie, Bachblüm musst du mal ausprobieren. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Probleme haben, Schwierigkeiten haben, wie schwer fällt es uns, wirklich etwas zu sagen, mal zu sagen, du, willst du nicht einmal beten? Oder wollen wir gleich miteinander beten? Haben Sie das schon mal gemacht? Oder probier es doch mal mit Jesus, der könnte dir ja vielleicht wirklich helfen. Spüren Sie, es fällt uns enorm schwer, den allermeisten von uns. Und jetzt kann ich Sie trösten, Freimut ist nichts Natürliches. Auch die ersten Christen hatten nicht einfach von sich Freimut. Nämlich bevor die Gemeinde Freimut hatte, heißt es in Apostelgeschichte 4, sie haben um Freimut gebetet. Im Epheserbrief Kapitel 6 schreibt Paulus am Ende, er wünscht, er bittet die Gemeinde für ihn zu beten. Und dann sagt er, sie sollen bitte auch dafür beten, dass er Paresia, dass er Freimut hat, um das Evangelium zu verkündigen. Also sogar der Apostel Paulus musste um Freimut beten. Und ich möchte Sie ermutigen, fangen Sie an, das zu einem regelmäßigen Gebet zu machen. Herr Jesus, schenke mir Freimut, dass ich im normalen Alltag das Evangelium weitersagen kann und Sie werden staunen, was passiert. Ich hatte eine Predigt über dieses Thema. Dann kamen zwei Frauen, haben gesagt, wir wollen unbedingt mit dir beten, du sollst dafür beten, dass wir Freimut haben. Habe ich gesagt, Moment mal, das ist nicht ein einmaliges Gebet, dafür müsst ihr regelmäßig beten. Ja, das haben wir verstanden, aber würden jetzt trotzdem gerne mit dir zusammen für Freimut beten. Wir haben miteinander gebetet. Am Montag geht die eine der beiden mit ihrer Freundin spazieren. Sie wollte eigentlich schon oft mit ihr über den Glauben reden, aber so richtig Mut hatte sie noch nicht. Da hat sie das erzählt. Und sie hatte einige Tage vorher etwas verloren, nämlich ein Schmuckstück, ein Ohrring. Und dann sagt ihre Freundin so zu ihr, ja, so wie ich dich kenne, hast du sicher dafür gebetet, dass du den Ohrring wieder findest. Da sagt sie, nein, ich muss ehrlicherweise sagen, dafür habe ich nicht gebetet. Das könnten wir ja jetzt tun. Okay, haben sie miteinander gebetet, die waren da wirklich auf dem Spaziergang. Und dann sagt ihre Freundin, du, da ist etwas. Und dann war es der Ohrring. Und dann hat ihre Freundin gesagt, also jetzt glaube ich dann auch bald an Jesus Christus. Aber, na Moment, das war noch nicht der Hammer. Ich meine, jetzt hat sie noch gar nichts vom Evangelium gesagt. Und dann hat sie erzählt, konnte ich ihr so aus größter Innenfreiheit das Evangelium verkündigen. Ein Tag vorher hat sie dafür gebetet. Das ist Freimut. Also, der Heilige Geist schenkt uns diese Freimut, dafür dürfen wir beten. Und es ist ein Zeichen wirklich, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren. Verständlich? Ein weiteres Zeichen von Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes ist folgendes, und das ist jetzt ein heikler Punkt, das weiß ich. Aber wir wollen ja biblisch sein, oder? Okay. Ein weiteres Zeichen von wirklicher Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes sind die mitfolgenden Zeichen, sind Zeichen und Wunder. Wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes handeln, dann kann es sein, dass wir wirklich Wunder erleben. Ich weiß, wie umstritten das ist mir völlig klar. Als ich zum Glauben kam an Jesus Christus, hatte ich ja überhaupt keine Ahnung vom christlichen Glauben. Ich kam damals in die freie evangelische Gemeinde und in dieser FEG war man wirklich evangelistisch aktiv und man war auch ziemlich erfolgreich. Ich war in einer Phase in der FEG Wetzikon, wo sich ganz viele Menschen für Jesus Christus entschieden haben und die Gemeinde auch rasant gewachsen ist. Aber die Gemeinde lehrte, es gibt keine mitfolgenden Zeichen. Das war so die Tendenz. Also es gibt keine Zeichen und Wunder. Man hat es damals so argumentiert, dass man gesagt hat, also Jesus hat ganz viele Zeichen und Wunder getan, und trotzdem haben sich kaum Menschen für ihn entschieden und sind kaum Menschen ihm nachgefolgt. Also folgerichtig, Zeichen und Wunder führen nicht zum Glauben an Jesus Christus. So, das war die Lehre. Und da müssen wir uns im Klaren sein, da ist ja auch eine Spur Wahrheit dabei. Durch Zeichen und Wunder kommt niemand allein zum Glauben, werden wir gleich noch sehen. Aber wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, und jetzt können Sie sagen, was Sie wollen, jetzt müssen Sie Ihre Theologie ablegen. Wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, dann gibt es mehrere Stellen, in denen klar und deutlich gesagt wird, dass die Wunder ein Türöffner waren für das Evangelium. Ist eindeutig. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Apostelgeschichte 8. Philippus predigt in Samaria. Er erlebt einen Aufbruch, er erlebt eine Erweckung und dann heißt es, und das Volk neigte sich einmütig dem zu, was Philippus sagte. Warum? Als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Natürlich haben sie sich geöffnet, weil sie das Wort Gottes gehört haben. Ich kenne auch Römer 10. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes, ist ja klar. Aber es steht hier ganz klar, und als sie die Zeichen sahen, die er tat. Und es ist nicht die einzige Stelle in der Apostelgeschichte. Ich weiß auch nicht genau. Mein Text, den ich am Pfingsten habe, da steht das noch einmal. Tut mir leid. Muss wohl sein. Also Zeichen und Wunder können eine Auswirkung sein, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren. Nun ist natürlich die Frage, muss das unbedingt sein? Nein, natürlich nicht. Hans-Peter Nürsch hat eine wunderbare Biografie geschrieben über Billy und Ruth Graham, dieses super Ehepaar. Ich habe sie jetzt wieder gelesen. Das Spezielle an dieser Biografie ist, dass sie nicht einfach das Leben beschreibt von den beiden, sondern er beschreibt das Leben anhand von ein paar Punkten. Also wie haben sie zum Beispiel gebetet, wie haben sie die Ehe gelebt, wie haben sie mit dem Heiligen Geist gelebt und so weiter. Und Hans-Peter Nürsch geht auch auf die Frage ein, ob Billy Graham Zeichen und Wunder in seinem Dienst hatte. Und es ist keine Frage, da sind Sie sicher mit mir einig, Billy Graham hat in der Kraft des Heiligen Geistes ganz sicher evangelisiert. Ja, wie war das denn mit den Wundern? Hans-Peter Nürsch schreibt, für den Heilungsdienst fühlte sich Billy Graham nicht berufen. Auf den Heilungsdienst von Menschen wie Oral Roberts angesprochen, meinte er, er sei dankbar für die Menschen, die mit dieser Gabe anderen dienen würden. Das ist es. Verstehen Sie, er hatte keine Zeichen und Wunder erlebt, aber er hat die anderen nicht verschossen. Sondern hat deutlich gesagt, es gibt Menschen, die hier vom Heiligen Geist andere Begabungen haben, damit den Menschen dienen und er ist dankbar dafür. Nun, ich erlebe in meinem Dienst selten, praktisch keine Zeichen und Wunder. Ich hoffe ja schon, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisiere. Ich erlebe es ganz selten. Aber ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die das erleben und die dadurch auch Menschen für Jesus gewinnen können. Also, Zeichen und Wunder können eine Folge sein, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Sie können, aber sie müssen nicht. Ich glaube, das wäre die richtige biblische Haltung. Neben diesen positiven Zeichen gibt es dann auch eine schwierige Auswirkung. Was es bedeuten kann, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren. Wir werden nämlich Widerstand erleben. Wir werden wahrscheinlich verfolgt werden. Jesus sagt in Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und ihr werdet von jedermann gehasst werden um meines Namens willen. In Markus 13 sagt Jesus, Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Lukas 21, Jesus sagt sogar, eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten, eure Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Auffallend ist, dass Jesus hier von allen redet und von jedermann, also unglaublich absolut. Er sagt sogar, wenn wir keinen Widerstand erleben, dann müssen wir uns fragen, ob unser Christsein überhaupt in Ordnung ist. Jesus sagt in Lukas 6 nämlich, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genau so haben sie es ja mit den Vorfahren, mit den falschen Propheten gemacht. Also Jesus sagt, wenn die Leute nur gut von euch reden, immer zufrieden sind mit dem, was ihr tut und sagt und macht, müsst ihr euch eigentlich hinterfragen, ob unser Christsein überhaupt in Ordnung ist. Das ist nicht die einzige Stelle. Jesus sagt, glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohn willen gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht, freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Also Jesus sagt deutlich, wir müssen damit rechnen. Natürlich, es geht hier um Widerstand um Jesu Willen. Wissen Sie, ich finde das manchmal sehr dramatisch, wenn Christen sich so dumm verhalten, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Nachbarschaft oder weiß ich wo, und man regt sich über die Christen auf, nicht wegen des Evangeliums, sondern einfach, weil sie so dumm gehandelt haben. Das ist hier nicht gemeint. Aber wenn wir klar mit Jesus gehen, wenn wir mutig das Evangelium verkündigen, müssen wir mit Widerstand rechnen. Und jetzt lesen wir die Apostelgeschichte und was stellen wir fest? Es gab Widerstand. Stephanus wird gefangen genommen, kommt vors Verhör. Er kann sich verteidigen, die Verteidigungsrede wird zu einer Predigt, er predigt. Und dann heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Haben wir das heute Abend schon mal gehört? Natürlich, Petrus hat gepredigt, es ging ihnen durchs Herz. Ergebnis damals? 3000 Bekehrungen. Jetzt geht es ihnen wieder durchs Herz. Ergebnis? Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Dann haben sie ihn hinausgeführt und haben ihn gesteinigt. Petrus und Johannes heilen den Gelähmten an der Tempelpforte, sie predigen, Ergebnis, eine Nacht im Gefängnis. Jakobus wird hingerichtet. Paulus, über ihn wird gesagt, aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehenen Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. In Lystra wird Paulus gesteinigt. In Philippi landen Paulus und Silas im Gefängnis. In Ephesus macht Demetrius, der Goldschmied, einen Aufstand gegen Paulus. Ich habe vor einigen Monaten mal die Apostelgeschichte so in einem Schnurz gelesen, so in einem Zug. Es war sehr interessant. Ich habe gemerkt, mit wenigen Ausnahmen, Korinth und vielleicht noch da und dort, blieb Paulus immer nur eine ganz kurze Zeit an einem bestimmten Ort. Dann haben sich ein paar Leute bekehrt, es gab eine kleine Gemeinde und dann gab es wieder Aufstand, gab es wieder Widerstand, dann gab es wieder Verfolgung, Paulus musste gehen. Ich habe gedacht, wenn das die Konsequenzen von meinen Evangelisationen wären, immer gibt es Remi-Demi, würde mich niemand mehr einladen. Paulus hat das so erlebt. Dr. Theo Lehmann, er war ja Evangelist in den neuen Bundesländern, er hat einmal gesagt, vollmächtige Evangelisation hat zwei Konsequenzen. Entweder bekehren sich Menschen oder wir werden gesteinigt. Naja, es war ein bisschen deutsch, Theo Lehmann, aber da ist sehr, sehr viel Wahrheit dabei. Also Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes bewegt wirklich etwas. Es kommen Menschen zum Glauben, wir haben Freimut, es kann Zeichen und Wunder geben, aber es gibt auch Widerstand und Verfolgung. Sind Sie noch bei mir? Wollen Sie ganz kurz aufstehen? Ist nicht nötig. Gut. Damit kommen wir zum dritten. Wie haben die ersten Christen gepredigt? Und wenn wir jetzt miteinander anschauen über Predigen, dann meine ich nicht die Sonntagspredigt und ich meine nicht Referate in einem Saal oder in einer Halle, sondern die Christen haben einfach geredet dort, wo sie Möglichkeiten hatten. Mit Einzelpersonen, mit kleinen Gruppen. Großen Gruppen mit riesigen Gruppen. Und jetzt ist es interessant, wenn wir die Reden einmal anschauen, die wir in der Apostelgeschichte finden, und das hat mich unglaublich überrascht, dann waren sie immer klar und eindeutig. Sie waren in manchen Fällen konfrontativ und hin und wieder sogar provokativ. Das hat mich total überrascht, weil wir heute in einer völlig anderen Art evangelisieren. Wir reden heute immer wieder von niederschwelligen Angeboten. Wir sagen, der Mensch ist so weit weg. Bitte, die waren damals in der Apostelgeschichte mindestens so weit weg. Wir sagen heute, die Menschen sind so weit weg, wir müssen sie so langsam an Jesus heranführen. Also so kleine Häppchen, immer so, dass es gerade noch knapp verträgt. Ja, nicht provozieren, ja, niemanden provozieren. Das ist die Tendenz. Und die Veranstaltungen, die viele Gemeinden organisieren, gehen genau in diese Richtung. Niederschwellige Angebote, Sonntagsschul-Weihnachtsfeier, ist ja wunderschön. Die Enkel machen etwas, man kann Omi und Opi einladen und alle sind zufrieden. Man bekommt ja noch etwas Schönes mit. Schönes Konzert oder guter Fachvortrag. Und ich möchte richtig verstanden sein, ich sage nicht, dass das falsch ist. Natürlich dürfen wir das tun. Aber auffallend ist, dass die ersten Christen anders evangelisiert haben. Sie haben klar evangelisiert, oft konfrontativ und manchmal provokativ. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Pfingstpredigt von Petrus. Er steigt ein, ganz normal, finde ich gut. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Finde ich gut, kann man nicht besser machen. Guter Anknüpfungspunkt. Dann fährt er weiter. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus, er selber hat es so geplant. Und jetzt kommt's. Jesus wurde ausgeliefert und ihr habt ihn durch die Hand der Heiden ans Kreuz schlagen und töten lassen. Überlegen Sie einmal. Also ich hätte anstelle von Petrus natürlich auch vom Gekreuzigten geredet. Natürlich, ich hätte gesagt, jawohl, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit wir Vergebung der Sünden bekommen. Jesus ist auferstanden und lebt, damit wir ewiges Leben bekommen. Aber das macht er nicht, sondern er sagt, ihr habt ihn durch die Hand der Heiden ans Kreuz schlagen und töten lassen. Also wenn das nicht konfrontativ ist, dann frage ich mich, was konfrontativ ist. Genauso Paulus. Er ist in Athen unter den Philosophen. Und wenn man seine Predigt anschaut, die ist fantastisch. Die ist unglaublich gut. Man spürt, er kennt die Philosophen. Er weiß, wie die denken. Er weiß, was sie überlegen. Das weiß alles. Und er macht ein hervorragendes Referat. Ich werde nachher noch darauf einkommen. Interessant, er zitiert nicht einmal die Bibel. Nicht ein einziges Mal. Aber er bringt einen Schriftsteller. Das bringt er. Also zunächst einmal holt er sie ab und erzählt das, werden das noch anschauen. Und dann wird er aber extrem konfrontativ. Er sagt nämlich, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Ja, wenn das nicht konfrontativ ist. Ich meine, das waren die Philosophen. Das waren die Leute, die den Eindruck haben, wir wissen es. Und jetzt sagt er, ihr wisst es nicht. Sehr interessant. Nur damit es keine Missverständnisse gibt, sie haben nicht immer konfrontativ evangelisiert, aber immer klar. Zum Beispiel Philippus erklärt dem Kämmerer auf der einsamen Straße das Evangelium anhand von Jesaja 53. Das war nicht konfrontativ, aber es war klar. Petrus predigt vor Cornelius, das war nicht konfrontativ, aber es war klar und seinem Haus. Aber es war immer klar, manchmal konfrontativ und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, manchmal war es provokativ. Paulus und Barnabas sind in Zypern, sie kommen dort in Kontakt mit dem Statthalter Paulus Sergius. Sie erklären ihm das Evangelium und dann hat der einen Diener, ein Zauberer namens Elimas, und der steht immer dagegen. Und Paulus merkt das und dann sagt er zu Elimas Folgendes. Du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Und Elimas wird blind und Paulus Sergius kommt zum Glauben an Jesus durch die Verkündigung und durch dieses Wunder. Und bitte, es wird explizit gesagt in diesem Zusammenhang, dass der Apostel Paulus erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Also alle diejenigen, die stark harmoniebedürftig sind, niemandem zu fest beißen, müssen mindestens akzeptieren, dass Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes klar ist, manchmal auch konfrontativ und hin und wieder provokativ. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann merken wir plötzlich, die Männer und Frauen, die etwas bewegt haben, das waren oft konfrontative Leute. Wir sind im Jahr der Reformation Martin Luther. Sie müssen mal, ich finde nicht alles gut, was er gemacht hat, auch nicht alles, was er gesagt hat, aber Sie müssen mal Sprüche von ihm lesen, die waren richtig deftig. Von Theodor Harms, er war ja ein Erweckungsprediger, hat einmal jemand gesagt, seine Predigten waren keine Kunstwerke, nennen Sie alles beim richtigen Namen, riet er einem Amtsbruder, dass man es mit Händen greifen kann, was Sie meinen, so konkret wie möglich, damit es nicht über die Köpfe der Menschen hinweggeht. Überlegen Sie einmal, 70-90% der Schweizer kennen das Evangelium nicht. Sie haben keine Ahnung mehr, was Jesus getan hat. Vielleicht wissen Sie, er ist am Kreuz gestorben, aber mehr wissen Sie nicht. Keine Ahnung. Und jetzt versuchen wir den Leuten das so in Watte eingepackt, so in Bildern, die wir vielleicht gerade noch knapp verstehen, als Christen. Versuchen wir ihnen zu erklären und glauben dann, dass tatsächlich die Menschen das verstehen. Der arme Heilige Geist, der da unglaublich viel machen muss. Nein, so, das finde ich total gut formuliert. Ried einem Anzug, dass man es mit Händen greifen kann, was sie meinen. Die müssen doch verstehen, was wir meinen. So konkret wie möglich, damit es nicht über die Köpfe hinweggeht. Für viele ist der Spurgeon immer noch der Fürst der Prediger. Spurgeon hat gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Prediger besser einwandfreie Vorlesungen halten, schmeichelnde Dinge zum Vortrag bringen können, als Sünden das Evangelium zu predigen. Wir brauchen Männer, die keine schönen Worte machen. Männer, die scharf treffen, den Bogen spannen, den Pfeil anlegen und wacker losschießen. Ich bin jetzt 32 Jahre bald im Dienst, also ich kann über schon lange hinweg schauen und ich muss Ihnen sagen, es wird heute anders evangelisiert als vor 30 Jahren. Es geht mir jetzt nicht um die Formen, sondern um den Inhalt. Ich sage nicht, dass vor 30 Jahren alles Gold war, was glänzte, aber es war auch nicht alles schlecht. Es war die New Life-Zeit und ich weiß noch, da Teestuben, aber wir haben die Leute mit ihnen diskutiert, mit den jungen Leuten, haben gesagt, du brauchst Jesus. Haben alle gesagt, brauchen wir nicht, uns geht es gut. Dann haben wir gesagt, gut, also in deinem Leben geht es dir gut, aber spätestens, wenn du stirbst, brauchst du Jesus. Ich meine, sonst kommst du in die Hölle. Und es haben sich Menschen bekehrt. Ich meine, es war keine schlechte Zeit, die 1980er Jahre. Da müssten wir mal wieder drüber nachdenken. Und vielleicht unsere Schwierigkeiten, die wir heute haben, dass so wenig geschieht, auch darin hängt, dass wir einfach nicht mehr mutig sind wie in der Apostelgeschichte. Könnte doch sein. Oder wie wurde damals evangelisiert? Übrigens auch heute noch. Hören Sie sich mal Predigen von Ulrich Barzani an. Oh, sagen Sie, das ist auch ein Oldie, der kommt auch nicht mehr ganz raus. Okay, hören Sie sich Predigt von Gabriel Hessler an. Aber jetzt sind wir aber topmodern. Und dann merken Sie plötzlich, da wird wieder gesagt, worum es wirklich geht. Also, Sie haben klar evangelisiert, Sie haben konfrontativ evangelisiert und Sie haben provokativ hin und wieder evangelisiert. Das ist die eine Seite. Und jetzt gibt es noch eine andere Seite und jetzt mache ich mir wieder keine Freunde. Ich öffne jetzt eine Tür, aber ich öffne sie nur ganz klein. Da könnte man lange diskutieren. Aber Sie haben auch kontextualisiert evangelisiert. Das heißt, Sie sind sehr wohl auf die Menschen eingegangen, auf die Situation, in der Sie drin waren. Das ist keine Frage. Die ersten Christen haben anders evangelisiert, ob sie mit Juden gesprochen haben oder mit Heiden. Wenn sie mit Juden geredet haben, haben sie nicht lange über den Schöpfer Gott geredet. Dann haben sie einfach vorausgesetzt, der ist da und dann haben sie sofort über das Heil geredet, über Jesus, über den Gekreuzigten, über die Auferstehung. Sie haben über die Sünde geredet und wenn sie zu den Juden geredet haben, haben sie das anhand der Gebote Gottes gemacht. Bei den Juden. Sie haben gesagt, durch das Halten des Gesetzes wird man nicht gerettet. Sie haben viele Bibelstellen zitiert. Sie müssen mal Predigten lesen, die zu Juden gehalten wurden. Sie haben unglaublich viele Bibelstellen zitiert. Wenn Sie zu Heiden gepredigt haben, haben Sie das ganz anders gemacht. Sie haben lange über den Schöpfer Gott geredet. Ganz lange. Weil das nicht klar war. Wenn Sie über die Sünde geredet haben, haben Sie das nicht anhand des Moralgesetzes gemacht, sondern Sie haben gesagt, es ist, ihr glaubt an den falschen Gott, nicht an den Schöpfer Gott, sondern an irgendwelche Götzen. Das ist eure Sünde. Dann haben sie auch über Jesus gesprochen, über den Gekreuzigten und Auferstandenen. Da sind sie nicht immer verstanden worden. Tröstet uns. Und interessanterweise, sie haben keine Bibelstellen zitiert. Also ich sage nicht, dass man nicht Bibelstellen zitieren soll. Bitte verstehen Sie mich recht. Aber sie haben keine Bibelstellen zitiert in Athen. Eben, sie haben einen Dichter zitiert, aber Paulus, aber nicht Bibelstellen. Sie haben wirklich kontextualisiert. Sie haben überlegt, wie können wir diesen Menschen für Jesus gewinnen oder diese Volksgruppe. Was sie aber immer gemacht haben, ob zu Juden oder Heiden, ich sage es noch einmal, sie waren klar, sie waren konfrontativ und sie waren provokativ und sie haben immer zur Umkehr eingeladen. Immer zur Umkehr eingeladen. So, das möchte ich gerne den Hauskreisen mitgeben. Über diesen Punkt wäre es sehr gut, mal einen Abend zu gestalten, um mal zu überlegen, anhand der Bibel, wie ist das? Und respektive, was könnte das für uns heute bedeuten, hier im Jahre 2017? Wo müssten wir mutiger sein, direkter sein und wo müssten wir kontextualisierter sein? Das ist die große Herausforderung. Aber sie sind ja deswegen auch Kleingruppen. Sie miteinander gute Ideen haben und der Heilige Geist wird sie da auch lehren. Bitten Sie um Weisheit, Jakobus 1, Vers 5. Ist das soweit mal klar? Sie schauen mich an. Ich weiß gar nicht, was Sie denken, aber egal, ich mache fröhlich weiter. Wir kommen nun zur Vollmachtsfrage. Wie kommen wir dazu, dass wir wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren können, also Vollmacht? Und dazu muss ich Ihnen zwei Dinge wieder sagen. Zunächst einmal, Vollmacht liegt in der Souveränität von Jesus. Also wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können stundenlang stille Zeit machen. Finde ich toll, wenn Sie das machen. Wir können noch so in der Heiligung leben. Wir können uns ganz Jesus hingeben und weihen. Wir werden mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nie ein Billigrahem. Also es liegt letztlich in der Souveränität von Jesus. Wem gibt er wie viel Vollmacht? Welche Auswirkungen haben die einzelnen Leben? Das ist jetzt einfach mal so. Aber es gibt noch eine andere Seite, wie so vieles in der Bibel. Vollmacht ist nicht einfach ein Naturphänomen, ein Naturereignis, das über den einen kommt und über den anderen nicht. So, es liegt natürlich auch an uns, ob wir Vollmacht haben oder nicht. Und ich möchte Ihnen einige Dinge zeigen. Es gibt hier natürlich enorm viele, aber aus Zeitgründen, ich möchte Ihnen einige Dinge zeigen, die mir persönlich auch in meinem Dienst wichtig sind. Die erste Bedingung, damit Sie Vollmacht bekommen, leben, Ihr Leben und Ihre Verkündigung muss übereinstimmen. Wir predigen nicht nur das Evangelium, sondern wir leben es auch aus. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus, ich meide alles, worüber man sich schämen muss. Eusebius sagt über einen Prediger, sein Leben war wie seine Lehre. Und seine Lehre war wie sein Leben, so hat er durch Gottes Gnade viele bewegt, es ihm gleich zu tun. Michael Green schrieb ein Buch mit dem Titel Evangelisation zur Zeit der ersten Christen und er schreibt hier, der Zusammenhang zwischen Mission und einem geheiligten Leben sind sowohl im Neuen Testament als auch in der Literatur des 2. Jahrhunderts stark betont. Torrey wurde einmal gefragt, was das Geheimnis seines Freundes ist. Moody war ja ein ganz bekannter Evangelist. Was das Geheimnis seiner Vollmacht sei. Und da hat Torrey zur Antwort gegeben, ganz Hingabe an Jesus, Gebet, tiefe Bibelkenntnis, Demut, Freiheit von der Liebe zum Geld, verzehrender Eifer für die Rettung der Verlorenen, Eifersrüstung mit der Kraft. Und es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht um die Dinge, die Ihnen immer mal wieder passieren, die Ihnen heute passiert sind, wo Sie zu Jesus gekommen sind, gesagt haben, Herr Jesus, tut mir leid, jetzt bin ich halt wieder auf die Nase gepurzelt, bitte vergib mir. Um das geht es nicht. Sondern es sind die Dinge, wo Sie genau wissen, es ist falsch. Und Sie lassen es trotzdem zu. Da möchte ich Ihnen Mut machen, in der Kraft von Jesus gibt es wirklich Veränderung. Also die erste Bedingung, unser Leben und unsere Verkündigung muss übereinstimmen. Die zweite Bedingung ist unser Bibelverständnis. Was ist die Bibel für Sie? Die Bibel sagt über sich selber, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Glauben Sie, dass die Bibel wenigstens in ihren Urschriften irrtumslos ist und in allen Aussagen, die sie macht, wahr? Auch in den naturwissenschaftlichen Aussagen und in den psychologischen Aussagen und in den geschichtlichen Aussagen. Glauben Sie wirklich, dass die Bibel in allen Aussagen, in den Urschriften irrtumslos ist? Nun, ich gehe mal davon aus, dass niemand von Ihnen jetzt irgendwo liberal ist. Aber es gibt manche Christen, die sind schon ein bisschen liberal, sagen, okay, also da mit den 6-Tagen-Schöpfung, naja, das kann man auch anders sehen. Und so weiter. Wie sieht Ihre Beziehung wirklich zur Bibel aus? Und jetzt müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir die Bibel gut kennen, dann merken wir natürlich, es gibt in der Bibel Spannungsfeld. Ich hoffe, Sie kennen das. Es gibt in der Bibel scheinbare Widersprüche. Ich formuliere das mal so. Und jetzt ist es so, manche dieser scheinbaren Widersprüche lassen sich ganz leicht lösen. Aber soll ich Ihnen noch etwas verraten? Es gibt Widersprüche, die können wir im Moment noch nicht lösen. Und jetzt haben Sie trotzdem Vertrauen zur Bibel? Oder sagen Sie plötzlich, ja, die Bibel ist halt doch irgendwo Menschenwort und weiß ich was alles und darum hat sie auch Fehler? Billy Graham ist an dieser Stelle für mich ein Riesenvorbild. Billy Graham und sein Freund Templeton waren junge, so feurige Evangelisten, gingen durchs Land, haben evangelisiert. Und dann ging Templeton in eine theologische Ausbildung, liberal. Dort hörte er die historisch-kritische Methode und all diese Sachen. Und dann ging er eines Tages zu Billy und sagte, Billy, also so naiv kannst du die Bibel nicht nehmen. Und sage, die Bibel ist einfach Gottes Wort und irrtumslos und so weiter. Also weißt du, man muss die Bibel dann schon ein bisschen wissenschaftlich angehen und dann schauen und historisch-kritisch und all diese Dinge. Billy Graham liebte seinen Freund. Sein Freund war ihm eine große Anfechtung. Billy Graham kannte die Bibel gut. Und er wusste jawohl, es gibt in der Bibel schwierige Bibelstellen, ganz schwierige Bibelstellen. Und hat einige Monate gekämpft und nach einigen Monaten, so wird berichtet, ging er in den Wald, legte seine geöffnete Bibel über einen Stamm, ging auf die Knie und sagte, Herr Jesus, ich habe nicht alles verstanden, was in der Bibel steht. Und ich sehe hier auch Schwierigkeiten und Spannungsfelder. Aber ich nehme die Bibel als das, was sie ist, von Gott inspiriert, irrtumslos in allen Aussagen. Und von diesem Augenblick an stand Billy Graham auf, Sie kennen das, mit der Bibel auf der Hand und hat den Slogan gebracht, The Bible says, die Bibel sagt, und hatte Vollmacht. Interessant ist, wie die Geschichte von seinem Freund weiterging. Er ist völlig auf der Bildfläche verschwunden. Billy Graham sagte später, dabei war er vermutlich begabter als er. Also ich möchte Sie sehr ermutigen, wieder ganz neu Vertrauen zu haben in die Bibel hinein und einfach zu sagen, okay, Herr Jesus, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber ich nehme die Bibel als das, was sie ist, von dir inspiriert und irrtumslos. Das Dritte, Vollmacht und Leidensbereitschaft. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann wird es eindeutig, wenn wir Vollmacht bekommen wollen, werden wir auch leiden. Kennen Sie das Weizenkornprinzip? Johannes 12, Vers 24. Dort sagt Jesus von sich selber, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Da redet er von sich, von seinem Sterben. Er sagt, ich muss sterben, damit ich Frucht bringe. Und dann ist es interessant, dann geht er fast nahtlos über, Verse 25 und 26, auf seine Jünger. Und er sagt sinngemäß, wenn ihr Frucht bringen wollt, müsst ihr den gleichen Weg gehen. Also das gehört zusammen, Leiden und Vollmacht. 1. Korinther 4, Vers 10, Paulus schreibt, wir sind Narren geworden um Jesu Willen. Das Paradebeispiel ist sicher 2. Korinther 12. Sie kennen auch diese Bibelstelle. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch, kennen Sie? Ist gegeben worden. Was war dieser Pfahl? Nun, wir wissen es nicht. Manche Christen sagen, es war eine Krankheit, vielleicht Augenleiden, vielleicht Hüftleiden, manche sagen vielleicht Depressionen. Es gibt Stellen im Neuen Testament, Passagen von Paulus, hat man den Eindruck, er weiß, was Depressionen sind, vielleicht. Ich glaube, es ist was anderes, meine persönliche Überzeugung. Es ist das Leiden um Jesu Willen. Es ist das, was er im Kapitel vorher, 2. Korinther 11, beschreibt. Und Sie müssen dieses Kapitel einmal wirklich zu Hause lesen. Er wurde gesteinigt, er wurde ausgepeitscht, er wurde mit Stöcken geschlagen, er hat Schiffbruch erlitten, er hatte Hunger und Durst, er hat gelitten. Und Sie müssen dieses Kapitel einmal auf sich einwirken lassen und überlegen, wie sah das Leben von Paulus aus? Soll ich Ihnen sagen, was er war? Er war ein Wrack. Er war missbraucht und misshandelt worden. Ich sage Ihnen, wenn wir so etwas Ähnliches erlebt hätten, wir hätten schon längstens die Invalidenrente beantragt oder mindestens 3 Jahre Kur. Und Paulus merkt das. Er spürt, das ist wie ein Hindernis, meine Schwachheit. Und dann bittet er 3-mal, Jesus, nimm mir den Pfahl weg. Und nach dem 3. Mal sagt Jesus, nein, das mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann schreibt Paulus, darum rühme ich mich am meisten über meine Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und jetzt meint Paulus nicht, ich fühle mich schwach und dann kommt irgend so eine übernatürliche Kraft über mich und dann bin ich plötzlich stark. sondern will damit sagen, ich fühle mich schwach, ich bin schwach und in dieser Schwachheit geschieht das Unglaubliche, nämlich dass vieles geschieht und Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Als Billy Graham im letzten Jahrhundert zum ersten Mal nach Deutschland kam, haben ihn die deutschen Evangelisten nach dem Geheimnis seiner Vollmacht gefragt. Und dann hat er geantwortet, Zerbruch. Man unterschätzt das manchmal, wie Billy Graham war. Hatte viele Operationen, war oft schwach, neigte sogar hin und wieder zu Depressionen. Ulrich Barzani hat eine Autobiografie geschrieben, also über sich selber. Und in dieser Autobiografie geht er unter anderem auf die erste Pro-Christ-Veranstaltung ein, 1993 mit Billy Graham. Billy Graham hatte damals eine Parkinson-ähnliche Krankheit und das Dumme an der Sache war, er war in Deutschland und es war besonders schlimm. Es war besonders schlimm. Es gab einen Evangelisten, der stand da im Hintergrund, der hätte jederzeit einspringen können. Billy Graham hat gepredigt und Sie müssen die Predigt mal anschauen. Eine kann man noch nachschauen im Internet. Das war so etwas von schlecht. Er erzählt von seinen Hunden und von seinen Katzen und weiß ich was alles. Ich habe gedacht, du liebe Zeit. Ich war damals kurze Zeit drauf in Jena, weiß ich noch genau, und da haben mir Studenten gesagt, also wir haben unsere Freunde, unsere Mitstudenten nicht eingeladen zu Pro Christ. Wir haben uns so geschämt über Billy Graham. Aber das Erstaunliche war, wie viel in dieser Pro Christ Veranstaltung gegangen ist. Ulrich Barzani sagt, ich habe wahrscheinlich nie in meinem Leben so sehr gesehen, was es bedeutet, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe das ansatzweise auch schon mal erlebt. Ich war in Gifhorn, ich hatte ja Divertikulitis damals. Notfallmäßig ging ich da zum Arzt, der konnte mir nicht helfen. Und da habe ich überlegt, was soll ich machen? Er wollte mich ins Krankenhaus schicken. Da habe ich gesagt, ja nein, dann kann ich auch in die Schweiz zurück. Ich habe mit meiner Frau geredet. Meine Frau sagt, bleib. Geh jetzt aus der Komfortzone. Du bleibst jetzt einfach und verkündigst das Evangelium. Ich hatte wirklich Schmerzen. Ich habe mich gekrümmt am Tag und in der Nacht. Man war ein bisschen gebetet, wieder gekrümmt. Ein bisschen Schmerztabletten, dass es ging vor dem Einsatz. Habe gepredigt, die Leute eingeteilt, bin wieder nach Hause gegangen. Ich skype ja jeden Tag mit meiner Frau, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe ihr natürlich erzählt, was so geschehen ist. Und meine Frau hat später gesagt, Schatz, du hast in dieser Woche überhaupt nicht gemerkt, was geschehen ist. Es war ein geistlicher Aufbruch. Aber ich war total am Boden, total mies. Also Leiden und Vollmacht gehören irgendwo zusammen. Das nächste, wie wir unsere Vollmacht aufs Spiel setzen können, ist ein falsches Verhalten. Das ist natürlich grundsätzlich Sünde, aber ich möchte jetzt einige Dinge herausholen, die speziell eine Gefahr sind, wenn wir evangelisieren. Und die erste Gefahr ist Anbiederung. Dass wir Menschen uns anbieten. Und da haben wir ein großes Problem. Wir müssen ja bei den Menschen gut ankommen, oder? Das ist ja das Problem. Wir können ja den Menschen das Evangelium nicht erklären, wenn sie den Eindruck haben, wir sind der hinterletzte Typ. Also von daher ist das ja ein legitimes Anliegen, dass wir irgendwo bei den Leuten gut ankommen. Das ist auch bei Pastoren so. Wenn ein Pastor in eine neue Gemeinde hinüberwechselt, kann er davon ausgehen, in den ersten 4 Wochen an den Sonntagen hat er mehr Zuhörer als sein Vorgänger. Das liegt nicht am neuen Pastor, sondern die Leute sind neugierig. Wie ist er? Wie predigt er? Ist er spannend? Kann man mit ihm reden? Ist er nahbar? Nach 4 Wochen entscheidet der Pastor. Wenn er ankommt, dann kommen die Leute weiter. Wenn er nicht ankommt, dann gehen die Leute einfach immer seltener oder sie wechseln sogar die Gemeinde. Ich meine, sie können schimpfen darüber. Sie können sagen, das ist so etwas von ungeistlich, das mag alles sein, aber es entspricht der Tatsache. Und von daher ist es ja klar, wir wollen ja bei den Menschen irgendwo gut ankommen. Ich kenne doch das als Evangelist. Wenn ich in eine neue Gemeinde komme am ersten Abend, können Sie davon ausgehen, dass viele Leute kommen. Ja, die kommen ja nicht wegen mir. Sondern die kommen, weil sie, ja schon wegen mir, aber nicht, weil ich so gut bin. Sondern es interessiert sie doch, wie ist er, kann man die Leute einladen und wie ist das? Und vom zweiten, dritten Abend bin ich doch verantwortlich. Wenn die das gut finden, kommen sie und bringen die Leute mit. Wenn sie schlecht finden, ja, wenn sie ganz treu sind, kommen sie immer noch, aber sie nehmen niemanden mit. Verstehen Sie, das ist ja das Dilemma, in dem wir drin sind. Und darum besteht auch die ganz große Gefahr, dass wir uns eben anbieten. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 5, wir haben nie versucht, uns bei euch mit schönen Worten einzuschmeicheln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dieser Satz finde ich unglaubliche Herausforderung. Aber das könnte ich von mir nicht sagen. Da bin ich in einer Evangelisation, da singt irgendeine Band, spielt ein Zeugnis, naja, so lala. Dann steige ich auf die Kanzel und sage, vielen Dank für die wertvollen Beiträge. Es war geschmeichelt. Von Billy Graham wird gesagt, wenn er in einem neuen Ort war, dann hat er jeweils einen positiven Satz über diese Stadt gemacht. Er war in Essen, Sie wissen, wo Essen ist, Ruhrpott, Kohlenbergwerke. Und dann war er dort und steigt ein und sagt, ich freue mich, in Essen zu sein. Essen ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Natürlich müssen wir nicht wie der Elefant im Porzellanladen herummarschieren, aber wir müssen ehrlich sein und wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nicht anbieten. Eine zweite Gefahr sind Lügen zur Ehre Gottes. Wir möchten ja, dass die Menschen zu Jesus kommen. Wir möchten zeigen, wie wunderbar Jesus ist, wie herrlich er ist. Und jetzt reden wir von Jesus in den größten Zügen. Und wir reden von unserem Leben, was er gemacht hat. Also mein Leben vorher. Ich war so im Sumpf und am Boden. Und es ging alles schief und gar nichts war gut. Und dann habe ich mich bekehrt und jetzt ist alles gut. Keine Süchte mehr, keine Geburt. Einfach frei und erfülltes Leben und immer toll. Verstehen Sie, dabei war ja das Leben vorher wahrscheinlich auch nicht nur negativ. Ja, da gab es ja auch positive Dinge. Und jetzt mit Jesus, wenn Sie ehrlich sind, natürlich, Jesus hat manches verändert, hoffe ich wenigstens, aber da gibt es ja immer noch Nöte und Schwierigkeiten, Sie haben noch nicht ganz alles im Griff oder Jesus hat es nicht ganz im Griff. Und hier müssen wir lernen, einfach ehrlich zu sein und nicht lügen zur Ehre Gottes. Ich war vor vielen Jahren in einer Schweizer Gemeinde. Meine Frau war ausnahmsweise dabei. Es ging mir so gut. Ah, wie war ich gut drauf. Und ich habe gepredigt. Unerzählt und gemacht und Ruf zur Entscheidung. Und einige sind gekommen. Ich war ganz happy. Dann gehe ich zu meinem Auto, meine Frau neben mir. Dann merke ich, ich kenne sie ja inzwischen schon ziemlich gut. Da stimmt etwas nicht. Sage ich, Schatz, was ist? Dann sagt sie, du Schuft. Sage ich, wie bitte? Ja, sagt sie, das, was du heute Abend gepredigt hast, stimmt nicht. Habe ich gesagt, doch, es stimmt alles. Alle Beispiele stimmen, du bist dabei gewesen, alle Beispiele stimmen. Ja, sagt sie, die Fakten stimmen, aber du hast es in einer Art und Weise gesagt, dass es einfach einen falschen Eindruck machte. Lügen zur Ehre Gottes betrüben den Heiligen Geist. Das dritte Problem ist Stolz und Resignation. Wenn wir Erfolg haben, dann neigen wir zu Stolz und wenn wir Misserfolg haben, zu Resignation. Sind Sie sich bewusst, dass beides Sünde ist? Nun, beim Stolz ist es uns klar. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Soll ich Ihnen sagen, das ist für mich die gefährlichste Bibelstelle, die es überhaupt gibt. Und zwar deswegen, weil es meines Erachtens die einzige Bibelstelle ist, in der explizit steht, dass Gott widersteht. Verstehen Sie, er widersteht nicht einem jungen Pärchen, wenn die nicht rein in die Ehe kommen. Er widersteht nicht einem Mädchen, die plötzlich unerwartet schwanger wird. Widersteht er nicht. Er widersteht nicht einem Jungen, der mit seinem Temperament oder mit seinen Trieben nicht fertig wird. Bitte verstehen Sie mich recht. Ich finde das nicht gut, wenn die das machen. Natürlich nicht. Aber Gott widersteht nicht. Ah, da hat er viel Gnade. Aber er widersteht dem Hochmütigen. Er widersteht dem Stolzen, das müssen Sie sich im Klaren sein. Wenn wir auch nur ein bisschen Ehre, die Gott gehört, auf uns beziehen, das ist so gefährlich, dann zieht uns Jesus weg, habe ich den Eindruck. Als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, okay, ich muss anfangen, aktiv demütig zu sein. Also aktiv demütig. Aber das geht ja gar nicht. Kann sich ja nicht selber demütigen. Weil wenn man das schaffen würde, dann plötzlich würde man sagen, wow, jetzt bin ich demütig. Also es ist ein indirekter Weg. Ich habe angefangen, immer wieder zu sagen, Herr Jesus, schenke mir wirklich ein demütiges Herz. Und soll ich Ihnen sagen, Jesus hat viele Möglichkeiten, da müssen wir überhaupt keine Angst haben. Da habe ich eine wunderbare Evangelisation, kleiner Aufbruch, nächste Evangelisation, nichts passiert. habe ich eine Evangelisation, wunderbar, und im nächsten Moment irgendeine Mail mit irgendeiner massiven Kritik. Ich habe einen tollen Herbst erlebt, war wirklich schön. Und in dieser Zeit habe ich eine Mail bekommen, die war so scharf und so schlimm für mich. Über Wochen und Monate hat mich das bewegt, bis ich auch mit ihm dann darüber reden konnte. Also Gott hat viele Möglichkeiten, um uns zu demütigen, müssen wir doch keine Angst haben. Aber Stolz kann ein großes Hindernis sein. Das andere ist Resignation. Wenn Sie wenig Erfolg haben, dann stehen Sie in Gefahr, dass Sie sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen. Und ich sage Ihnen, das ist genauso Sünde. Weil Sie verunehren Jesus. Ich meine, er lebt in Ihnen. Ja, denken Sie, er kann durch Sie nichts wirken, er kann doch. Und das müssen uns im Klaren sein. Diejenigen, die mich länger kennen, die wissen, dass ich über Jahre immer wieder gezweifelt habe, ob ich Verkündigungsevangelist bin. Ich war schon lange als Verkündigungsevangelist unterwegs und immer wieder kamen diese Zweifel hoch, bin ich es wirklich? Ich wusste, ich bin evangelistisch begabt, das war keine Frage, aber bin ich genug begabt, dass ich wirklich durch die Länder ziehe? Es ging lange. 2005 war ich in einer Gemeinde, wo der früher bekannte Evangelist Richard Krise ein- und ausgeht. Und ich durfte bei ihm wohnen. Das war eine besondere Zeit. Nach jedem Abend saßen wir da, 1-2 Stunden, Glas Wein, wundert Sie vielleicht, mit ihm zusammen und haben über viele Dinge im Dienst geredet. Und dann hat er im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich Zweifel habe am Evangelist. Nur hat er mich gehört und dann sagte er an einem Abend, also ich kann dir jetzt einfach sagen, ich muss dir sagen, du bist hochbegabt evangelistisch. Und dann sagt er, und jetzt beerdigen wir den Evangelistenzweifel. Wir haben miteinander gebetet, ich habe den Evangelistenzweifel beerdigt, Jesus hingegeben. Dann ging er hinaus, nahm einen Stein aus dem Garten, den habe ich jetzt noch im Büro, so einen kleinen, sah aus wie ein Grabstein. Und dann schrieb er auf, an dem und dem Tag hat Beat seinen Evangelistenzweifel beerdigt. Und dann hat er gesagt, und wenn du jetzt wieder zweifelst, ist das nicht Demut, sondern Sünde. Mir tief hineingegangen. Also achten Sie darauf, dass Sie nicht stolz werden, aber auch nicht resignieren. Ich komme zum Schluss. Ich weiß, dass der Abend sehr herausfordernd war. Ist mir völlig klar. Eine Menge von Informationen, die Sie jetzt einfach auch ein Stück verarbeiten müssen, allein oder auch als Hauskreis. Dazu möchte ich Sie sehr ermutigen. Was könnte das für Ihr Leben bedeuten? Was könnte es für Ihren Hauskreis bedeuten? Was könnte es auch für Ihre Gemeinde hier bedeuten? Zum Schluss stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich denn überhaupt ein Einsatz für Jesus? Lohnt sich es überhaupt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu evangelisieren? Und ich möchte noch 3 Dinge sagen, die Sie einfach ermutigen soll, zum evangelistisch tätig zu sein. Das erste, wenn Sie in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren, werden Sie erleben, wie Menschen in Ihrem Umfeld zu Jesus kommen. Vielleicht werden Sie da und dort erleben, wie Sie selber einen Menschen zu Jesus führen. Das ist natürlich ein Höhepunkt. Vielleicht erleben Sie auch, dass dieser Mensch, den Sie über lange Zeit begleitet haben, an einer ganz anderen Stelle zum Glauben kommen. Das ist dann manchmal bitter. Soll ich Ihnen sagen, die Leute, an denen ich am meisten dazu getan habe, dass sie sich bekehrt haben, habe ich nicht zu Jesus geführt. Das haben irgendwelche andere Leute. Aber das spielt doch keine Rolle. Freuen Sie sich, weil Jesus Sie gebraucht hat, dass dieser Mensch dann irgendwann eine Entscheidung für Jesus treffen konnte. Das Zweite, wenn Sie in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren, dann bauen Sie mit an der Gemeinde Jesu. Natürlich ist das nur ein ganz kleiner Teil. Bitte überschätzen Sie es nicht. Jemand hat mal gesagt, Evangelisation ist etwa 10% von der ganzen Jüngerschaft. Also 90% ist dann, die Leute weiterzubringen. Also es ist nur ein ganz kleiner, fast unbedeutender Moment. Aber er ist wichtig für einen Menschen. Verstehen Sie das? Also nicht, da gibt es viel mehr, was auch nötig ist, dass ein Mensch zum Jünger wird. Aber Sie bauen auch ein Stück mit. Also ich kann nicht so sehr viel. Aber ich kann Menschen zu Jesus rufen, das freut mich schon einmal. Und damit baue ich auch ein ganz klein bisschen Gemeinde mit, ein ganz klein bisschen. Und das Dritte, wenn Sie in der Kraft des Heiligen Geistes predigen und evangelisieren, dann liegt auch der Siegeskranz für Sie bereit. Paulus sagt, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. schließe mit einem Wort, das Paulus seinem entmutigten Mitarbeiter Timotheus sagt. Ich glaube, er war entmutigt, als er ihm diesen Satz sagte, nämlich: Tu das Werk eines Evangelisten. Erfülle deine Aufgabe ganz. Und am liebsten würde ich ja jetzt zu jedem gehen, persönlich ihn anschauen, wirklich in die Augen, lieb. Und würde ihm diesen Satz sagen, so wie Paulus auch das sagte, steht in der Bibel: Tue das Werk eines Evangelisten, tue das Werk einer Evangelistin. Erfülle deine Aufgabe ganz, aber nicht aus eigener Kraft heraus, sondern wirklich in der Abhängigkeit von Jesus. Ich, Herr Jesus, kann nichts. Aber alle diese Zusagen, die in der Bibel stehen, diese Verheißungen, die gelten auch mir. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehe ich. Du bist bei mir, ja, was kann mir noch passieren? Und darum möchte ich mich einsetzen und möchte gerne für dich einfach mich zur Verfügung stellen. Das wollte ich Ihnen heute Abend mitgeben. Und ich wünsche Ihnen viel, ja, viel Vollmacht beim Reden mit Menschen über Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich möchte dir von Herzen danken für dein Wort, das so ermutigend ist, weil du so viele Zusagen und Verheißungen gegeben hast. Und ich möchte dir noch einmal danken für die, dass dir alle Gewalt, alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Danke, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und so danke ich dir, dass wir hier Möglichkeiten haben, die wirklich über unsere natürlichen menschlichen Möglichkeiten hinweggehen. Und ich möchte dich bitten, dass wir noch viel, viel mehr lernen, in deiner Abhängigkeit zu leben und zu wirken. Gib uns auch Mut, in der richtigen Art und Weise den Menschen das Evangelium zu predigen. Gib uns Mut zu Klarheit. Gib uns auch Mut da und dort, wo es dran ist, zur Konfrontation, auch zur Provokation. Aber hilf uns auch, dass wir die Menschen hier in der Schweiz, in Europa wirklich verstehen. Und dass wir sie kontextualisiert wirklich auch erreichen können. Herr Jesus, und dann bitte ich dich, dass wir dir nicht im Weg stehen, sondern wir bitten dich wirklich, dass wir bereit sind, in der Heiligung zu leben, in deiner Kraft wieder. Wir möchten dein Wort als das nehmen, was es ist, von dir inspiriert, irrtumslos in allen Aussagen. Herr Jesus, wir möchten auch bereit sein, dort, wo du es bereit hast, für uns zur Schwachheit. Und ich bitte dich, bewahr uns vor Fehlverhalten, so dass wir wirklich ein Zeugnis für dich sein können. Hab herzlichen Dank. Amen. Dankeschön.